Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und dass ihr uns heute zuhört. Heute ist nämlich eine besondere Folge, das sagen wir häufiger. Aber heute, ja, wie kann man das sagen? Heute gehen zwei Podcasts miteinander die Ehe ein oder irgendwie sowas. Also wir starten eine Kooperation. Und ja, dafür machen wir quasi eine Kick-Off-Folge, in der wir einmal, ja, schauen, was wir hier so haben und uns gegenseitig mal vorstellen wollen, auch dem Publikum. Genau. Und zwar wollen wir einmal den Podcast Glaube ist fragwürdig und den Begründet Glauben Podcast miteinander kooperieren lassen. Und dafür haben wir hier einmal das Team vom Glaube ist fragwürdig Podcast. Stefan und Colin sind dabei. Und vom Begründet Glauben Podcast haben wir Alexander Fink da. Und der wird sich auch heute vorstellen. Ich finde, die Namen sind schon mal spannend. In beiden ist Glaube, aber bei den einen ist er fragwürdig und bei den anderen ist er begründet. Wie kommt man zu diesen Namen? Könnt ihr vielleicht mal was dazu sagen?
Ich kann ja vielleicht mit dem Begründet Glauben Podcast anfangen. Wir sind, glaube ich, ein bisschen älter als ihr. Wir haben in der Corona-Zeit angefangen. Da konnten wir keine Vorträge halten, was wir ja sonst meistens machen. Und dann haben wir gedacht, irgendwie wollen wir trotzdem unsere Stimme erheben und haben dann im Sommer 2020 den Begründet Glauben Podcast angefangen. Ihr habt ja ein Buch geschrieben, das Begründet Glauben heißt. Von daher, ja, wir glauben einfach, dass der christliche Glaube kein blinder Glaube ist, sondern dass es gute Gründe für unseren Glauben gibt. Und deswegen haben wir gedacht, wir werden in verschiedensten Folgen mit verschiedenen Gesprächspartnern und Formaten einfach verschiedene Gründe für den christlichen Glauben anführen und dadurch auch ins Gespräch kommen. Manchmal auch mit Leuten, die was anderes glauben und trotzdem auch zeigen, es gibt auch gute Gründe für unseren Glauben. So ging es bei uns damals los. Wie war das bei euch?
Ich überlege gerade, Colin, vor 3 Jahren oder vor 4? Nein, vor 3, oder?
Also ich habe Februar 22 im Kopf, weil ich bin im April 22 nach Magdeburg gezogen und ich glaube, wir haben vorher gestartet. Wir haben uns bei dir im Zimmer getroffen zum ersten Podcast, ich erinnere mich daran.
Okay.
Und es war sehr holprig.
Ja, also schon 4 Jahre her, genau. Und der Gedanke ist daraus erwachsen, dass ich damals meine Schüler aus der Oberstufe gefragt habe. Ich bin ja hier in Bielefeld Lehrer. Und da habe ich sie gefragt, was denn so das Format ist, was sie gerne hören. Ich dachte so, YouTube kommt jetzt raus, aber 90% hatten dann Podcast angeklickt. Ich kannte Podcast damals noch gar nicht so richtig. Und dann hatte ich damals oder wir eben so gemerkt, okay, Podcast ist das, wo Leute hinhören. Und da, ja, dann haben wir dann uns ein Herz gefasst und haben dann hier Glaube ist fragwürdig gegründet. Wir wollten es erst, ne, weißt du noch, Colin, ganz allein unter uns machen. Aber das wurde nichts.
Ja. Ich muss kurz einhaken, es war der 19.02.23.
Da
war
ich doch schon in Magdeburg.
Aber auf jeden Fall haben wir die erste Folge bei dir gedreht zu Hause. Ich habe das ehrlich gesagt ein bisschen anders in Erinnerung mit dem Start. Weil wir vorher schon mal ungefähr ein halbes Jahr, bevor wir das gestartet hatten, drüber gesprochen hatten. Du wolltest ein Buch schreiben und hattest dann die Überlegung, wie kann man denn Themen behandeln, ohne dass, also du wolltest ein Buch schreiben, das ein bisschen schlanker ist. Das, wo jetzt nicht einfach alle Themen, die du irgendwie wichtig findest, abgehandelt werden und nachher hast du so einen Schinken, den aber keiner liest. Und dann kam schon mal die Idee auf, ey, man könnte doch einen Podcast machen und da Themen quasi auslagern, dass das nicht alles ins Buch muss. So habe ich das im Kopf. Aber ich weiß ja nicht, was du mit deiner Klasse da schon ausgemunkelt hattest.
Nö, das kann man ja kombinieren, ja. Die beiden Gedanken. Das klingt sehr plausibel.
Das klingt plausibel, ne?
Genau. Und irgendwann kam Hammer dann dazu.
Das ist gleich ein tolles Beispiel. Ein tolles Beispiel so für die Erinnerung an Ereignisse vor 3 Jahren und ob sich schon Legenden gebildet haben sozusagen innerhalb dieser 3 Jahre und warum verschiedene Zeugen der gleichen Ereignisse unterschiedliche Berichte bringen oder der eine genau datieren kann und der andere nur anhand von externen Ereignissen datieren kann. Und trotzdem muss es sich nicht widersprechen und kann sich auf die gleiche Realität beziehen. Hochspannend.
Respekt, Alexander. Also die Überleitung, die muss man erstmal so hinkriegen. Wahnsinn. Ja. Das kann man nicht lernen.
Ja, bei mir könnt ihr den Vergleich jetzt nicht machen. Ihr müsst den Matthias Clausen, der ja den Begründet Glauben Podcast mit mir zusammen ins Leben gerufen hat damals, der kann leider heute nicht, aber der wird auch nochmal eine Folge mit euch machen. Unser Theologe, ich bin ja der Physiker, der Naturwissenschaftler hier, der kann dann seine Version von der Geschichte noch erzählen. Mal gucken.
Genau. Und weißt du, Alexander, noch, also ihr fahrt ja eher so das Format, genau, oder wen leitet ihr ein, frage ich so. Was sind eure Gäste?
Ja, Format ist ein tolles Stichwort. Bei uns ist tatsächlich so, und das bin ich aus der Physik gewohnt, ja, wenn ich meine Übungsblätter in der Physik früher abgegeben habe an der Uni, die konnten aussehen wie sonst was, ja, mit durchgestrichen, drüber geschrieben und so weiter. Der Übungsleiter hat immer gesagt, egal wie es ausschaut, Hauptsache es stimmt und es ist richtig, sozusagen der Inhalt zählt. Und so ähnlich ist es auch mit unserem Podcast im Grunde genommen. Also wir haben kein festes Format. Wer da reinhört, also wenn wir so Formatästhetiker haben, das sind wir sicherlich der falsche Podcast. Weil wir haben manchmal Vortragsmitschnitte, die manchmal live im Hörsaal mitgeschnitten worden sind, die manchmal mit toller Technologie in einem Vortragsraum aufgenommen worden sind. Manchmal haben wir Online-Interviews, manchmal haben wir Live-Interviews, manchmal haben wir Aufnahmen von anderen Veranstaltungen, also je nachdem. Wir gucken einfach immer, wo sind tolle Inhalte. Und wenn jemand einverstanden ist, dass wir die verwenden bei uns, dann stellen wir die bei uns rein. Also von daher, wir können gar nicht sagen, dass wir ein Format haben. Auch die Länge unserer Podcasts ist sehr unterschiedlich. Wir haben irgendwann mal gedacht, wir machen mal drei verschiedene Formate. Ein ausführliches Extended-Format, was dann so 40 bis 60 Minuten dauert. Dann ein kompaktes Format, was dann eben so 5 bis 20 Minuten dauert. Und ein Interviewformat, was dann eher so eine Diskussion oder ein Gespräch eben ist. Aber das haben wir gar nicht durchhalten können, weil es zu vielschichtig war, das Ganze. Und naja, genau, bei uns muss man sich immer überraschen lassen, was kommt. Zum Beispiel auch mal so ein Vierergespräch wie heute. Das kann auch mal dabei sein.
Ja, da haben wir, glaube ich, weniger Variation. Ne? Stefan hatte das gerade angedeutet, dass wir damit angefangen haben, dass wir erstmal dachten, naja gut, Stefan und ich, wir machen jetzt einfach Folgen zu den Themen, wo wir uns vermeintlich auskennen. Und wir haben dann aber relativ schnell gemerkt, das ist super aufwendig. Und ja, dem Reichtum ist dann auch relativ schnell erschöpft und man kriegt das gar nicht hin. Wir hatten, glaube ich, auch angefangen, wöchentlich Podcasts hochzuladen. Und da haben wir dann relativ schnell gemerkt, das kriegen wir nicht hin. Und auf der anderen Seite haben wir dann aber auch die Erfahrung gemacht, wie unkompliziert das, Leute in einen Podcast einzuladen. Zumindest, wenn man das so macht, wie wir das machen, dass das ja alles digital läuft. Und auch Größen, wo ich vorher nie gedacht hätte, dass die kommen würden, die sagen sich, naja, eine Stunde Zeit kann ich mir nehmen. Und über ein Thema reden, wozu ich ein Buch geschrieben habe, so, das machen die meisten dann auch mit. Und das war echt eine sehr, sehr positive Erfahrung. Ich glaube, Stefan, manchmal kommt die Frage, wie kommt ihr an die Leute? Und Stefan sagt dann immer, ja, E-Mail. Und dann klappt das eigentlich meistens. Also eine stumpfe Anfrage ist dann meistens erfolgreich, oder?
Ja, und der Kreis schließt sich auch, glaube ich, gerade. Weil, Alexander, ich habe, glaube ich, dich damals gefragt, kannst du mir mal die Adresse, die Mailadresse von John Lennox geben? Weil ich wollte ihn fragen, ob er beim Podcast mal mitmachen mag.
Da war mal was, das stimmt.
Genau, und da schloss sich der Kreis. Und John Lennox war unser erster prominenter Gast, den wir hatten. Und dann war es danach, ja, furchtbar einfach, auch andere Spitzenkräfte einzuladen. Ian Hutchinson vom MIT oder den Dale Allison von Princeton und andere von hohen Unis, weil sie eben gesehen hatten, okay, dann kommt man den John Lennox einfügen und die und diese. Und ja, da haben wir irgendwie so gemerkt, dass wenn wir uns Professoren einladen, die in ihrem Gebiet die federführend sind weltweit, und das ist manchmal im englischsprachigen Raum dann doch mehr zu holen als im deutschsprachigen. Hier gibt's auch ein paar, aber genau, auf der Insel oder in den Staaten, da sind dann nochmal wesentlich mehr. Der William Lane Craig, den haben wir auch jetzt bald wieder. Genau, das ist echt schon, ja, was Colin gerade meinte, ne, dass wir, also sonst kennt man die Leute ja nur von YouTube, ne, und dann sitzt man mit denen live hier so im Online-Raum und das sind ganz normale Menschen. Das ist unfassbar. Das ist echt immer sehr cool, wenn man ja, mit solchen Leuten dann John Walton und ja, William Lane Craig und wie sie alle heißen, zusammen sein darf. Echt spannend.
Ja, da habe ich auch selber immer gerne reingehört und habe gedacht, wow, das sind echt tolle Sachen. Und habe mir selber auch überlegt, ist das für uns auch was? Aber ich habe gemerkt, wir haben gar nicht so sehr die Zeit, weil während der Corona-Zeit, da war das im Prinzip noch möglich, aber dann irgendwann, Matthias und ich halten ja viele Vorträge, wir organisieren auch 3 Konferenzen und sind auf internationalen Veranstaltungen noch dabei. Und von daher haben wir gedacht, Mensch, es wäre doch eigentlich cool, wenn wir irgendwie zusammenarbeiten könnten. Ihr könnt von uns profitieren und auch Inhalte von uns nehmen. Wir können von euch profitieren. Und ja, die Verbindungen gehen da sowieso schon viel weiter zurück. Ich weiß nicht, ob du die Geschichte heute schon erzählen willst, Stefan, aber du hast ja auch eine Beziehung zu Matthias Clausen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ne? Also aus deinen Studententagen, oder?
Das ist ja ganz lange her, aber zieht sich genau zurück. Ja, ich bin ja nicht von der Pike auf Christ. Ich bin ja erst mit 28 Jahren ins christliche Boot reingehüpft und damals in der SMD Bielefeld, genau, durfte ich ja zum Glauben kommen und die SMD war damals leiterlos. Und als dann das leiterlose Semester vorbei war, weiß ich noch, wo, genau, da hatten wir erstmal einen Leiter und danach bin ich schon sofort ins Leitungsteam reingegangen und der Matthias, der mit mir, also Matthias Schulz, der mit mir Leiter war, wir hatten beide so einen Apologetik-Sog und dann dachten wir, okay, wir wollen mal Hochschultage anbieten. Die SMD Bielefeld hatte, glaube ich, seit seit Jahren keiner mehr angeboten. Und dann hörten wir, dass ein Matthias Clausen existiert und der macht sowas. Und wir kannten ihn alle nicht, aber alle erzählten sehr gut von ihm. Und ja, dann im Hörsaal 11, glaube ich, in der Uni Bielefeld, da habe ich da Matthias zum ersten Mal kennengelernt. 3 Tage bei uns. Und genau, so hat sich gute Freundschaft entwickelt und so ein bisschen damals mein Mentor gewesen beim Reinkommen in das ganze Glauben und Denken. Da habe ich mir ganz viel von Matthias angeschaut und abgeschaut und bei Seminaren auch mitgemacht, wo er da gewirkt hat. Ja, Matthias war da schon so, einer meiner Mentoren in dieser ganzen Richtung. Ja, das stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hier schließen sich noch mehr Kreise. Unglaublich.
Ja, und dann sind wir auch irgendwann in Kontakt gekommen und du warst auch schon mal bei uns auf der Begründet Glauben Konferenz als Referent. Der Vortragstitel war irgendwas, beweise mir Gott, glaube ich, ne? Also, wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Kann ich Gott beweisen? Und der ist auch immer noch ganz gut geklickt. Ich glaube, der ist jetzt schon fast 2000 Mal geklickt worden bei uns, der Podcast.
Das kann sein. Manche Menschen verklicken sich einfach eben bei YouTube, ne?
Ich glaube, das liegt schon an dem Thema. Das ist einfach ein hochspannendes Thema. Und das wird immer wieder gefragt. Und von daher, genau, ich freue mich drauf, da jetzt verschiedene Themen weiter nachzuspüren. Aber die Hanna muss jetzt mal noch erzählen, wie sie eigentlich hier zu eurem fragwürdig Podcast dazugekommen ist, weil das klang ja jetzt so, als ob ihr sozusagen ähnlich wie damals die großen Computerhersteller Steve Jobs oder Bill Gates in der Garage angefangen habt, hier vom Stefan und den Podcast gegründet habt. Ich glaube, habt ihr auch beide schwarze Pullover an, so dunkelfarbene. Ja. Und dann kam die Hanna irgendwann noch dazu, sozusagen.
Ja, genau. Das ist eine ziemlich witzige Geschichte. Ich persönlich finde es immer sehr lustig. Und zwar war Stefan mein Lehrer tatsächlich, also an der Schule. Genau, ich bin auf die Schule gegangen, an der er unterrichtet hat. Und ja, in der Q1 hatte ich dann einen Kurs gewählt, der nannte sich, Begründet Glauben. Und da bin ich da in einem Kurs gewesen und ja, wir haben uns immer wieder mal unterhalten über bestimmte Themen, immer über Apologetik. Ich glaube, ich hatte mal erwähnt, dass ich Debatten von John Lennox oder so gehört habe und dann hatte Stefan mich mal angeschrieben und meinte, du, wir haben den bald mal im Podcast, willst du da mal mit dabei sein und den kennenlernen? Auf jeden Fall, unbedingt. Und ja, da war ich so das erste Mal dabei und konnte so ein bisschen mit zuhören und so. Ja, und dann war ich mal wieder mal dabei. Ja, und irgendwann durfte ich dann ein offizielles Mitglied werden und regelmäßig mitarbeiten. Genau. Das ist, glaube ich, 2 Jahre her.
Und bist immer bei den englischsprachigen Interviews dabei, ne? Weil du Englisch studierst.
Genau, ja. Genau. Ich studiere mittlerweile Englisch und das ist ganz praktisch dafür.
Ja, das finde ich auch cool, wie ihr euch da auch ans Englische heranwagt und dann immer eine KI-Übersetzung hinbringt. Da sind zwar manchmal so ein paar kleinere Ungenauigkeiten drin oder das klingt ein bisschen komisch, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich bin erstaunt, wie gut es klappt. Also von daher, coole Technologie. Da freue ich mich auch schon drauf, das mal bei uns auszuprobieren und bin gespannt, was beim Begründet Glauben Podcast da dann für Feedback kommt.
Ja, ich auch immer die Leute, denen ich dann immer, oder wenn ich rumfrage, die Folge, wie hast du sie gehört, auf Englisch im Original oder KI-übersetzt Deutsch? Und ja gut, wer irgendwie im Englischen zu Hause ist, der hört die Originalfolge. Aber ich kenne auch ganz, ganz viele, das war ja die Idee, es eben auch mit der KI auf Deutsch rauszubringen, die im Englischen nicht so fit sind oder die sagen, ich kann zwar Englisch an sich, aber wenn jetzt so ein Jack Collins über die Ersthörer von Mose spricht, dann fallen da so viele Fachbegriffe und auch in der Geschwindigkeit, das kriege ich nicht hin. Und genau, also ja, mit der 11 Labs KI übersetzen wir das dann ja und die macht das schon befriedigend bis gut, wenn man als Lehrer so reinspricht, ne? Also das ist schon cool, was da heute geht und das behält man bei, weil wie gesagt, ne, viele glaube ich sagen dann zum ersten Mal, Mensch, das hätte ich auf Englisch nie angehört, aber auf Deutsch, danke, dass es auf Deutsch da ist. Ja, mal gucken, wie es gefällt.
Ja, von daher bin ich mal gespannt. Vielleicht wäre es mal interessant, sich noch ein bisschen inhaltlich zu unterhalten. Mich würde einfach mal interessieren, weil ich denke ja immer an Begründet Glauben. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben. Was würdet ihr denn sagen, ist jeweils so euer Favoritenargument? Oder wo habt ihr den Eindruck, wenn ich jetzt ein Argument für den Glauben anführen könnte, vor einem Gerichtsverhör zum Beispiel, was würde ich dann sagen?
Ladies first. Colin, sagen wir immer dabei sowas erstmal, ne?
So ist es.
Auch vor Gericht, ne? Krokodile erstmal Ladies first, ne?
Genau.
So. Da haben wir Anstand.
Ja. Also ich würde fragen, welchen Glauben? Ich hätte Argumente für den Theismus, also allgemein dafür, dass es erstmal einen Gott gibt. Und ja, da würde ich wahrscheinlich irgendwie das kosmologische Argument nehmen oder das Moralargument. Die gefallen mir persönlich sehr gut. Und die finde ich auch ja greifbarer als, ich weiß nicht, das Kontingenzargument oder das ontologische Argument oder so. Genau, aber wenn ich ein Lieblingsargument für das Christentum jetzt speziell aussuchen müsste, dann wäre es auf jeden Fall die Auferstehung Jesu. Also den historischen Rand um die Auferstehung und ja, das Minimal Facts Argument heißt das, glaube ich, im Englischen. Genau, das würde ich auf jeden Fall dann da wählen. Ich weiß nicht, soll ich das einmal kurz erklären oder wollt ihr noch was dazu sagen?
Sag ruhig was dazu. Ich kann es gut nachvollziehen, dass du das Argument magst. Das mag ich auch sehr gerne.
Aber genau. Das Argument geht wie folgt. Also es gibt einige Daten und Fakten um die Auferstehung Jesu und um die Kreuzigung Jesu, die ja als Fakten oder als historisch sehr, sehr stark gesichert gelten. Also man kann in der Geschichte kann man nicht sagen, das ist Fakt, aber etwas, das auf der Skala schon sehr, sehr weit oben ist. Und das ist zu meinen, dass Jesus gekreuzigt wurde, seine Jünger ja das Grab am Ostermorgen leer fanden und dass viele der ersten Nachfolger Jesu ja so sehr davon überzeugt waren, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass sie bereit waren, dafür zu sterben oder zu leiden. Genau, das sind so die groben Fakten, den groben Rand quasi um das Argument. Und das Argument ist jetzt, dass die beste Erklärung für alle diese, ja, für alle diese Punkte ist, dass Jesus tatsächlich von den Toten auferstanden ist. Es gibt dann einige Ansätze, wie man versucht, das anders zu erklären. Aber ja, das Argument sagt eben, dass das, was alle Punkte am besten erklärt, eben die Auferstehung selbst ist.
Dir dazu auch eine Podcast-Folge, auf die du gleich verweisen könntest? Oder muss die noch gedreht werden?
Mit Dale Allison haben wir mal darüber geredet, über das Thema. Ich habe den genauen Titel nicht im Kopf.
Ja, ja. Also ich fand auch das Buch von Dale C. Allison zu dem Thema Resurrection, also das ist wirklich bislang das Beste, was ich zum Thema gelesen habe. Der ist ja auch Christ und ja, wirklich anerkannter, genau, ja, Jesus-Experte, auch von ganz glaubenskritischen Menschen. Deswegen ist er ja auch so eine Koryphäe, weil er auch immer gerne den Advocatus Diaboli spielt, auch in seinem Buch, was Thema Auferstehung angeht. Fand ich großartig, genau, ja.
Da bist du ja jetzt eigentlich schon dabei, jetzt schon überzuleiten, Stefan. Dann mach du doch gleich mal weiter.
Na gut, wenn du so fragst. Nein, also beim
Aber Thema. Du wolltest noch was sagen zu Dale Allison, sorry. Ich habe dich, glaube ich, unterbrochen, ne?
Nö, das geht noch einher dann so. Also, wenn man auf Gründe für den christlichen Glauben abzielt, bin ich wie Hannah auch beim Auferstehungsargument, auch bei Vorträgen, die ich halten darf, da bei Unis, da gehe ich immer sehr gerne darauf ein, weil man, wenn man das mal so wirklich durchdenkt, ja, warum kommen Menschen dazu, also der erste Jüngerkreis, ja, durch Jerusalem zu rufen, ja, Jesus gleich Gott, ist das erlogen oder ist das eingebildet, also Kollektivhalluzinationen oder eben wirklich echt gewesen? Und wenn man das mal ganz, das sage ich in Vorträgen auch immer, ich argumentiere jetzt gar nicht theologisch, sondern mal ganz logisch, kommt man am Ende wirklich zum Schluss, dass die Auferstehung die beste Erklärung ist. Und jetzt könnte man denken, ja, ja, klar, was soll ein Christ anderes sagen? Ein BMW-Händler sagt ja auch, dass BMW das beste Auto ist. Aber das sagt man den Leuten ja auch, ne? Also klar, mit diesem ja Vorurteil muss man erstmal leben. Deswegen, ne, prüft alles und behaltet das Gute, ne, hört den Vortrag an und geht die Argumente durch und denkt sehr, sehr gerne mit, ob ich da einen Denkfehler drin habe. Und genau, beim Auferstehungsargument, ja, kommt da bislang nicht viel Gegenwind. Und deswegen ist das für mich auch das Stärkste. Und beim Theismus, ich fand mal das Moralargument irgendwie doof, weil man das im realen Gespräch, weil das oftmals irgendwie zerfleddert, ne, weil es gibt so viele Angriffspunkte und Leute verstehen irgendwas falsch. Aber wenn man mehr den Fokus quasi setzt und weiß, wohin man will, finde ich das Moralargument wirklich, ja, auch in der heutigen Zeit, wo solche Argumente, glaube ich, nochmal mehr drin sind, sehr, sehr stark. Und eben auch nochmal das hat ja William Lane Craig mal gesagt, dass dieses Argument der Anwendbarkeit der Mathematik auf die physikalische Realität, dass er das mittlerweile schon in seinen Top 3 sieht. Und das ist bei mir auch so. Genau, das ist wirklich, weil das so zeitlos ist. Ne? Da kann man nicht sagen, ja, in 500 Jahren sind wir klüger. Das ist ein zeitloses Argument. Deswegen finde ich diese beiden oder diese drei in ihrer Kombi sehr stark. Und du, Colin?
Ich merke, bei mir hängt das stark davon ab, wann man mir diese Frage stellt. Also zum Zeitpunkt, als wir das Buch geschrieben haben, und das muss ich jetzt, Hanna hat vorhin gesagt, Kontingenz mag sie nicht so. Ich finde das super. Und aber vor allem, als wir das Buch geschrieben haben, aber vor allem für mich selbst. So, also wenn ich jetzt nur für mich denke, was ist für mich ein richtig überzeugendes Argument, dann denke ich an das Kontingenzargument. Das beschäftigt sich mit der Frage, warum existiert überhaupt etwas und nicht nichts? Ich finde es noch mal stärker als diese Frage, warum unser Universum oder wie unser Universum anfing zu existieren, was die Ursache sein kann, weil das noch mal grundlegender diese Frage stellt, warum gibt es überhaupt etwas? So, ne? Warum gibt es eine materielle Welt? Und nichts in der materiellen Welt ist aber so gestaltet, dass man sagen würde, naja, das existiert jetzt einfach aus sich selbst heraus. Das muss existieren, das geht gar nicht anders, als dass es existiert. Und das durchzudenken, ich finde da gerade den Joshua Rasmussen gar nicht so bekannt, zumindest, also hier, glaube ich, kennen den nicht viele. Der hat so ein dünnes Büchlein geschrieben, The Bridge of Reason, 10 Steps to See God. Und da bricht er das wirklich sehr, sehr einfach runter. Das sind, weiß ich nicht, 60, 70, vielleicht 80 Seiten. Echt gut zu lesen, auch wenn es auf Englisch ist, aber leicht geschrieben. Und ich finde es unfassbar stark. Also das, wenn man sich so für ein bisschen abstraktere Gedanken begeistern kann, finde ich es ein sehr starkes Argument für die Existenz Gottes. Und ich finde es aber gleichzeitig didaktisch dann schwierig, so, weil die wenigsten Menschen sind dafür dann so empfänglich, sich auf sowas ganz Abstraktes einzulassen. Ich finde, da ist das teleologische Argument stark, also diese Frage, warum ist unser Universum so fein abgestimmt, das finde ich anschaulicher. Und ich mag auch das Argument vom Bewusstsein, also dass wir eine Innenperspektive von uns selbst haben, finde ich auch unfassbar stark. Und dann dahin zu kommen, naja, wenn wir bewusste Personen sind, dann macht es auch Sinn, von einer bewussten Person als Urgrund allen Seins auszugehen. Dass das nicht irgendwie zufällig materiell entstanden ist, finde ich auch ein sehr, sehr starkes Argument. Und das ist jetzt doof, ne? Jetzt sage ich ein bisschen zu viele Sachen, aber jetzt auch ein ganz frischer Impuls. Ich hatte mich jetzt ein bisschen mit dem Argument von C.S. Lewis, mit der Sehnsucht auseinandergesetzt. Und das finde ich auch unglaublich nahbar. Also diese Frage, dass wir, oder diese Erfahrung, wir spüren eine Sehnsucht in uns, die auf irgendwie etwas Wahres hinweist, aber dann doch nicht so ganz erfüllt wird in dieser Welt. Und das habe ich gemerkt, das hatte ich in einem Vortrag benutzt, hier in Magdeburg, wo auch Leute wirklich von unterschiedlichsten Hintergründen zusammenkamen. Und das war so eine Erfahrung, das konnten irgendwie alle nachvollziehen, so dieses Jahr stimmt. Da gibt es Sachen, nach denen sehne ich mich und die werden durch nichts in dieser Welt erfüllt. Und C.S. Lewis sagt es dann so schön, dass die wahrscheinlichste Erklärung, jetzt sinngemäß, für eine Sehnsucht, die durch nichts in der Welt gestillt werden kann, auf eine Wirklichkeit hinweist, die größer ist als diese Welt oder über diese Welt hinausweist. Weil wir das normalerweise so kennen, dass Sehnsüchte eine tatsächliche Erfüllung haben. So, ich sehne mich nach Hunger und es gibt tatsächlich Essen und so weiter. Finde ich auch unglaublich spannenden Gedanken. Also lange Rede, kurzer Sinn, ich tue mich ganz schwer, mich auf eins festzulegen. Und ich merke dann, das hat dann oft damit zu tun, womit beschäftige ich mich gerade und was beschäftigt auch die Menschen in meiner Umwelt. Und dann vor 3 Jahren hätte ich, wie gesagt, Kontingenz gesagt und jetzt, glaube ich, wäre ich eher bei Bewusstsein oder bei diesem Sehnsuchtsding. Und ich glaube, am Ende landet es immer bei der Auferstehung, weil das ist die entscheidende Frage. Ist Jesus von den Toten auferstanden, dann ist der christliche Glaube wahr und wenn nicht, dann nicht. So, ne? Ja.
Dieses Sehnsuchtsding, das ist ja auch von James Bond aufgegriffen worden. Diese Welt ist nicht genug. Ich glaube, da hält heute Abend der Matthias Clausen sogar einen Vortrag in Heidelberg. Darum kann der auch nicht dabei sein. Aber es wird noch weitere Folgen geben und dann kann er mit dabei sein.
Wie ist das für dich, Alexander?
Ja, genau. Jetzt bin ich dran, offensichtlich. Also, ich begegne ja oft dieser Frage, du bist doch Physiker, beweis mir mal Gott. Also so unter dem Motto, mach mal ein Experiment und zeig mir, dass es Gott gibt. Zauber ihn aus der Hosentasche raus. Und da frage ich dann zum einen gerne zurück, naja, was soll ich denn messen, damit du an Gott glaubst? Und da kommt schon mal das Problem auf, ja, ist eine gute Frage, was soll ich denn messen, damit jemand an Gott glaubt? Also soll sich Gott jetzt irgendwie manifestieren plötzlich und als Person vor mir stehen mit einer Erscheinung? Das wäre so ein Wunder, aber auch das muss nicht unbedingt Leute dazu führen, dass sie an Gott glauben. Es kann ja auch eine Illusion sein oder irgendwas. Von daher antworte ich dann meistens gern noch mit einem Gegenbeispiel und sage daraufhin dann, naja, lass uns doch mal erst eine andere Frage beantworten. Beweise du mir mal mit den Mitteln der Physik, der Chemie, der Biologie, der Naturwissenschaft, dass das Bild, die Sternennacht, ein wunderschönes Bild von Van Gogh, dass das von Van Gogh gemalt worden ist. Und da merkt man dann schon, dass das nicht so einfach ist. Denn wenn ich jetzt physikalische Messmethoden anwende und dieses Bild vermesse, dann kann ich zwar die Masse, das Volumen, die Ausmaße und so weiter dieses Bildes bestimmen, vielleicht auch ein paar Strukturelemente und der Chemiker kann mir sagen, welche Elemente vermalt sind, aber ich werde Gott nicht in diesem, den Maler nicht in diesem Bild finden. Weil der Maler eben nicht Teil seines Bildes ist. Der Maler ist eben transzendent im Vergleich zu seinem Bild sozusagen, ja. Der kann zwar Spuren von sich hinterlassen, aber er ist nicht Teil von dem Bild. Und das ist was, wo ich merke, was vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, aber wenn man dieses Beispiel von dem Bild von Van Gogh erzählt, dann leuchtet es vielen Leuten auf einmal ein und sie merken, ja, es stimmt. Ich kann ja eigentlich gar nicht davon ausgehen, dass wenn Gott der Schöpfer der Natur ist, dass ich den dann in der Natur messen kann. Wenn ich den in der Natur messen würde, dann wäre das ja eher so ein griechisch-römischer Gott, ja? So ein Helios, der auf seinem Sonnenwagen um die Erde kreist. Damit wäre das Christentum widerlegt, wenn ich so einen Helios finden würde, glaube ich mal. Oder zumindest würde es dann in einer anderen Version kommen müssen. Aber weil wir ihn eben nicht finden, deswegen finde ich es eben ganz logisch, Gott ist transzendent und die Frage ist, hat er Spuren hinterlassen? Und dann kommen wir natürlich auf die Spuren, die er hinterlassen hat. Ja, da gibt es zum einen die Spuren, die sich im Bild, in der Struktur des Bildes verstecken können. Ja, intelligente Anordnung, also Feinabstimmung ist ja schon gefallen. Oder vielleicht auch Information. Also man kann eine Unterschrift hinterlassen. Oder man kann natürlich sogar ein Selbstbildnis malen. Und so kommen wir in alle Bereiche rein. Ja, also Feinabstimmung, dann Information als Grundlage allen Lebens. Ja, und wo kommt Information her? Typischerweise von dem intelligenten Sender. Oder dann das Selbstbildnis. Hat Gott sich selbst in seine Schöpfung hineingemalt? In Jesus Christus ist er Mensch geworden. Gott wird Mensch und begegnet uns als Person. Ja, und dann kommen wir natürlich in diese ganze Frage rein, auch mit der Auferstehung, ja, die letztendlich bestätigt, Jesus ist eben nicht nur ein Religionsgründer, der irgendwas Intelligentes behauptet, sondern er hat wirklich einen existenziellen Anspruch, weil wir kennen keinen Philosophen oder Religionsgründer oder sonst eine berühmte Person, die gestorben ist und wieder auferstanden ist. Und das Gegenargument ist dann meistens, ja, aber Tote werden doch nicht wieder lebendig. Dann sagt er, na klar, natürlich werden Tote nicht wieder lebendig, wenn alles mit natürlichen Dingen zugeht. Aber wenn es Gott gibt und einen handelnden Gott gibt, der diese Welt geschaffen hat und auch in sie eingreifen kann, dann ist es doch plausibel, dass ein Toter wieder lebendig werden kann und dass Jesus auferstanden sein kann. Und deswegen, da kommen wir jetzt wieder zu Hannah, müssen wir diesen historischen Rand anschauen. Was sagen die Indizien? Ist das passiert oder nicht? Und genau, und dann komme ich auch zu dem Argument. Natürlich, ich glaube, an dem Argument kommt man wahrscheinlich nicht vorbei, weil es eben auch ein einzigartiges Argument ist, das man so für keine andere Religion anführen kann oder keine andere Weltanschauung. Das ist das Spannende, finde ich, an der christlichen Religion, dass sie testbar ist, historisch testbar, historisch untersuchbar und an historischen Fakten hängt. Also ob Buddha jetzt existiert hat oder nur eine Fantasiegestalt war, ist letztendlich für den Buddhismus völlig egal. Man kann auch Buddhist sein, wenn Buddha nicht existiert hat. Aber man kann nicht Christ sein, wenn Jesus Christus nicht existiert hat. Das geht einfach nicht. Und da merke ich einen ganz klaren Unterschied und da wird's richtig spannend.
Alexander, du bist ja viel unterwegs und hast schon viele Vorträge gehalten. Mich würde mal interessieren, erlebst du da manchmal, also wie ist so die generelle Resonanz? Also erlebst du auch manchmal so Widerstand, jetzt, dass Leute dann irgendwie, so, keine Ahnung, wütend den Seifer lassen oder manchmal merke ich, gibt's das ja auch von christlicher Seite, dass Leute so ein Unverständnis haben, so nach dem Motto, naja, was erzählst du da alles von Naturwissenschaft und dies, das, die sollen doch einfach nur die Bibel lesen. Gibt's ja auch manchmal. Wie sind da deine Erfahrungen?
Also zum Glück muss ich sagen, ich erlebe es eigentlich ganz selten, dass Leute den Saal verlassen. Einmal haben 2 oder 3 Leute gleichzeitig den Saal verlassen, dann habe ich dann danach nachgefragt, ob jemand weiß, was da war. Die mussten aber einfach zum Bus offensichtlich. Einmal ist eine Person rausgegangen, die hat die Tür zugeschlagen. Das war bei den Rückfragen, da habe ich eine Frage nicht so beantwortet, wie sie es hören wollte. Das war aber offenbar, wie du schon sagst, tatsächlich eine gläubige Person, die irgendwie nicht einverstanden war damit, dass man eben auch einfach mal durch Nachdenken auf die Fährte Gottes kommen kann und nicht nur über die Predigt des Wortes Gottes sozusagen. Da muss ich sagen, da habe ich einfach, würde ich sagen, ein weiteres Verständnis der Offenbarung Gottes. Ja, wir haben die Common Grace, die allgemeine Gnade. Wenn Gott der Schöpfer der Welt ist, dann werden wir Spuren überall finden. Und wir haben die spezielle Gnade, jetzt fällt mir das englische Wort nicht ein, die spezifische Gnade auf jeden Fall, die sich in Jesus Christus eben offenbart hat. Und genau, beides ist wichtig, beides brauchen wir und da kann man nicht eins gegen das andere ausspielen. Naja, und dann ist natürlich schon so, Widerstand, also es gibt natürlich immer wieder Leute, die können es jetzt nicht nachvollziehen, was ich da gesagt habe. Da habe ich dann einfach nochmal Diskussionen, da muss ich auch sagen, ja, es ist ja nicht so, dass ich jetzt hier einen Beweis aus dem Hut zaubern kann. Ich versuche immer einen Indizienbeweis zu führen und zu sagen, dieses und jenes Argument würden vor Gericht jetzt dafür sprechen, dass Gott die Welt geschaffen hat und dass Gott sich in Jesus Christus offenbart hat. Und jetzt kann man aber natürlich, wie vor Gericht auch, der eine Richter entscheidet mal so und dann geht man in Berufung und der nächste Richter entscheidet wieder anders. Und ich glaube, das ist auch Teil des christlichen Glaubens, dass wir die völlige Freiheit haben, die Indizien, die uns vorliegen, selbst zu bewerten. Gott zwingt niemanden, wir sind keine Marionetten. Und trotzdem glaube ich eben, manchmal macht man sich's zu leicht. Und ich glaube, diese Frage ist ja die allerwichtigste. Denn man muss sich ja immer vor Augen führen, wenn es Gott nicht gibt, dann gibt es auch keinen objektiven Sinn des Lebens. Dann ist alles nur Ebbe und Flut. Ja, wir bauen die Träume in den Sand, wie Herbert Grönemeyer mal gesungen hat. Und dann kommt Ebbe und Flut und alles ist wieder weg. Ne? Und dann ist das alles. Dann können wir versuchen, uns subjektiv für eine gewisse Zeit einen Sinn zu erschaffen. Aber wenn da ein ewiger, liebender, heiliger Gott ist, der gut ist, dann gibt es einen objektiven Sinn. Und wir sind dabei in diesem Sinn. Wir gehören dazu. Und dann macht es Spaß, mit diesem Gott zu kooperieren und herauszufinden, welchen Plan er für mein Leben hat. Und deswegen finde ich, ist es die wichtigste Frage. Und wir sollten die nicht einfach leichtfertig beiseite wischen mit irgendeinem Kurzschlussargument, wie es manchmal auch kommt, so, ja, wenn Gott das Universum geschaffen hat, wer hat denn dann den Schöpfer geschaffen oder so ähnlich, wo man eben immer voraussetzt, alles, was existiert, muss auch geschaffen worden sein. Ja, der Stefan hat gerade die Hand gehoben, sehe ich hier gerade.
Nee, alles gut. Ich wollte nur mal fragen, Alexander, bei Vorträgen erlebst du eigentlich, dass vielleicht in den letzten Jahren manche Argumente, also ja, für den Glauben mehr in den Vordergrund gerückt sind, manche nach hinten? Und zweite Frage, aber sehr ähnlich, dass manche Gegenargumente heute irgendwie stärker gebracht werden, als es vor 3, 4, 5 Jahren der Fall war?
Ich höre ja oft die Meinung, besonders unter Christen, dass naturwissenschaftliche Argumente nicht mehr so interessant sind, dass Leute nicht mehr nach der Wahrheit fragen, sondern was funktioniert in meinem Leben, so lebenspraktische Sachen. Und es mag schon sein, dass natürlich das Thema Mental Health, also geistige Gesundheit, psychische Gesundheit, Work-Life-Balance, Leistung und Identität und solche Sachen natürlich eine wichtige Rolle spielen. Definitiv, oder auch die Sinnfrage. Aber gleichzeitig merke ich auch, wenn man diese Frage einmal angepiekst hat, dann kommt natürlich schon immer die weitere Frage hinterher. Stimmt es denn auch? Ja, und so war es bei mir persönlich auch. Ich will nicht einfach nur das Evangelium glauben, weil es schön ist und weil ich dadurch einen liebenden Gott habe, der mir Sinn im Leben schenkt, sondern ich will mir da nicht einfach einreden und einer Illusion nachlaufen, sondern ich will auch, dass es stimmt. Deswegen will ich auch wissen, ist es wahr? Und deswegen ist meine Erfahrung tatsächlich so, dass auch naturwissenschaftliche Argumente immer noch spannend sind, immer noch nachgefragt sind. Und ich, also gerade im letzten Jahr bin ich mehrmals eingeladen worden zu Vorträgen, kann ein Naturwissenschaftler an Gott glauben? Und es war immer sehr lustig. Ich bin da beim Veranstalter angekommen, das waren meistens Vortragsreihen oder Veranstaltungsreihen. Und dann hieß es schon so, naja, bis jetzt war so mittelmäßig viel los und jetzt kommt was Wissenschaftliches. Vielleicht kommen ja heute ein paar weniger Leute. Also ich sage, ja, ich halte gerne für jeden Einzelnen den Vortrag, weil Jesus ist auch nach Jericho rein und hat nur mit Zachäus dann gesprochen letztendlich. Ja, von daher, bei Gott zählt jeder Einzelne, egal ob es 500 sind oder 10 Leute, ich halte den Vortrag. Ne? Und dann war aber beides mal die Bude voll. Einmal war ein Zelt voll mit 400 Leuten. Das war die größte Veranstaltung in der ganzen Veranstaltungsreihe damals. Und das andere Mal war eine Kirche so, dass die gleich die Empore noch öffnen mussten, weil nicht mehr alle unten Platz hatten. War auch die größte Veranstaltung bis dato zumindest. Und die waren alle ganz geflasht irgendwie. Und wo ich gemerkt habe, wir denken oft, die Frage, kann ein Naturwissenschaftler an Gott glauben, ist nicht mehr relevant. Aber ich glaube, solange wir in einer säkularen Gesellschaft leben, bleibt die relevant. Vielleicht ist es nur so, dass manche Christen manchmal zu kompliziert über diese Dinge sprechen oder zu abstrakt. Und ich versuche es halt immer so spannend aufzuführen wie so ein Kriminalfall, ja, und zu zeigen, man kann Indizien und Argumente anführen und die Plausibilität prüfen. Und dann macht es auch richtig Spaß, weil auch ein Ergebnis rauskommt. Es geht mir nicht nur darum zu zeigen, die können friedlich koexistieren. Dann ist es natürlich relativ langweilig und das kann man auch relativ einfach in 10 Minuten darstellen. Da brauche ich nicht 60 Minuten dafür reden. Ne? Aber wenn ich dann sage, Naturwissenschaft kann sogar Hinweise auf Gott beinhalten, dann wird es natürlich richtig spannend, dann hören die Leute zu. Aber ihr haltet ja auch gelegentlich mal Vorträge oder seid mit Schülern im Gespräch als Lehrer jeweils. Welche Erfahrungen macht ihr denn damit? Oder habe ich eure Frage noch nicht ausführlich genug beantwortet und ich soll euch noch irgendwas erzählen? Nee, okay. Nee, mal, sonst erzählt doch ihr mal. Wie seht ihr das denn?
Ich bin ja in einer christlichen Schule. Bei uns glauben eigentlich alle. Das ist da, deswegen falle ich da so ein bisschen raus. Colin hat da, glaube ich, schon, genau, ja, mit anderen Weltanschauungen zu tun.
Ja, genau. Ich bin ja vor 4 Jahren nach Magdeburg gezogen, um hier Gemeinde zu gründen mit einem Team und arbeite aber ehrenamtlich mit und genau, arbeite dann an einer Schule, bin Chemie- und Sportlehrer. Ich habe vor allem Diskussionen mit Kollegen, das hatte ich häufiger und auch gerade vor diesem Hintergrund, Alexander, du hast gerade die Frage gestellt, dieses, na, wie, du bist Naturwissenschaftler, so, hä? Da macht doch gar keinen Sinn, dass du da irgendwas mit Glaube und Kirche am Hut hast. Und in Ostdeutschland kommt noch hinzu, und das habe ich vorher unterschätzt, dass es so eine, also ich hätte eher einen überzeugten Atheismus erwartet und habe dann aber festgestellt, dass so die Gottesfrage hat einfach gar keine Relevanz für ganz, ganz viele. Da ist auch ganz wenig Wissen da, einfach über christlichen Glauben. Und viele, die wirklich noch nie in einem Gottesdienst waren oder in einer Kirche, außer Magdeburger Dom. Und dass es eher so eine Relevanzfrage ist. Und dann kommen die Gespräche aber eher dadurch zustande, weil die dann irgendwie merken, dass es in meinem Leben sehr, sehr wichtig zu sein scheint. Und dann kommen auch diese Fragen. So, ne? Wie kannst du Naturwissenschaftler sein und an Gott glauben und so? Oder Naturwissenschaften unterrichten? Genau, was wir hier haben, das ist echt ein cooles Format. So theologische Abende in einem Gewächshaus. Und ich genieße das total, weil ich habe manchmal die Erfahrung gemacht, als ich noch, also aus Bielefeld komme ich, und so in einem christlichen Kontext, wenn man da so Vorträge macht, dann ist das manchmal so, dass man, dann hast du da 100 Leute sitzen und dann sind 95 Christen und so, boah, weiß ich nicht genau, und dann vielleicht einer Atheist oder so. Dass es oft gut gemeint ist, aber dass man dann eigentlich Programm für Christen macht. Und das finde ich total cool, dass wir das hier erleben, dass wirklich Menschen dazukommen, die wirklich eine ganz andere Weltanschauung haben. Und wenn du über unterschiedliche Weltanschauungen redest, dann hast du die tatsächlich da sitzen. Und das ist natürlich, finde ich, immer super spannend, weil man auch ganz andere Gespräche dann im Anschluss hat. Mit Schülern hatte ich habe das selten im Unterricht, dass jetzt irgendwie, also hatte ich auch schon, aber das ist eher seltener. Aber was ich ganz cool fand, war, dass es, die Schüler finden das ja irgendwann raus, was ein Lehrer privat macht oder gerade wenn das irgendwie online geschieht. Und das haben mir schon mehrere gesagt, dass die dann sagen, ja, ich höre ihren Podcast oder meine Mutter hört ihren Podcast, das finde ich richtig gut und so. Und ich hatte am Anfang so ein bisschen die Befürchtung so, oh weia, ey, kann das auch irgendwie ein bisschen nach hinten losgehen, wenn das da jetzt irgendwie jemand damit ein Problem hat. Aber die Erfahrung habe ich echt gar nicht gemacht und es ist echt eine positive Sache.
Hanna, in der Uni-Szene gerade oder in der SMD Bielefeld bist du ja aktiv oder jetzt auch allein im Studium mit Kommilitonen, die ja auch ja im Glauben nichts am Hut haben. Wie erlebst du da das Klima gerade?
Ja, also ich glaube, da kommt es sehr drauf an, an wen man da gerät. Also da sind halt alle möglichen Leute und es gibt Leute, die total interessiert sind. Also ich habe Freunde, die ja total interessiert am Glauben sind. Ich erlebe das auch häufig, was Colin schon meinte, dass viele einfach nicht drüber nachdenken. Also einfach, weil es im Leben, ich weiß nicht, im Leben ihrer Eltern oder generell in ihrem Leben bisher noch keine Rolle gespielt hat und dass die einfach nicht drüber nachdenken, ja, gibt's einen Gott oder wenn ja, wie wichtig ist der denn? Und also einfach, dass diese Gedanken gar nicht da sind. Und da ist es dann auch so, dass wenn die dann hören, dass ich Christ bin und dass ich einen Podcast dazu mache oder so, dass die dann so sind, oha, wie interessant, voll spannend, dass überhaupt Glauben und Wissenschaft überhaupt in so der gleichen Ecke überhaupt sind. Und manche hören sich das dann an oder manche stellen dann Fragen. Aber ja, ich glaube, für die meisten ist es einfach so, ja, es ist voll schön, dass es dir hilft, voll schön, dass es dir gut tut, aber ich brauche sowas halt nicht. Ich glaube, das ist so die Sichtweise, die ich so am meisten mitkriege. Bestimmt gibt es da auch andere, die total interessiert sind und die, da habe ich auch schon einige kennengelernt. Aber bisher eher weniger. Die größere Mehrheit ist eher, dass sie sagen, naja, schön für dich sozusagen.
Und da frage ich mich immer, warum brauchst du das nicht? Weil ich sag mal so, wir wissen alle, dass irgendwann der Tod auf uns zukommt. Und es gibt sogar Leute, die lassen sich dafür einfrieren, dass sie ewig leben können, ja, in der Hoffnung, dass sie irgendwann wieder aufgefroren werden können und ihr Blut wieder ausgetauscht werden kann hier und so weiter und da hunderttausende Euro bezahlen. Und da denke ich mir, dieses Angebot, dass hier jemand behauptet, du kannst ewig leben, also ich sag mal so, ich brauche das, weil ich kann es von mir aus nicht, aber ich merke die Sehnsucht, wie Colin vorher gesagt hat, die Sehnsucht, dass die in mir drin ist. Also selbst ein Woody Allen, finde ich so cool, ne? Der wurde mal gefragt, ob er durch sein Lebenswerk unsterblich werden möchte. Da hat er geantwortet, ich möchte nicht durch mein Lebenswerk unsterblich werden, sondern dadurch, dass ich nicht sterben muss. Ja. Und da steckt doch alles drin, ja? Was habe ich davon, wenn ich tot bin und weg bin und meine Atome sich im Universum verteilen, aber ich einfach nicht mehr da bin und irgendjemand noch an mich denkt? Da habe ich gar nichts davon, ne? Das ist einfach, und ich sag mal so, in ein paar Millionen Jahren wird die Sonne so heiß sein, da wird auf der Erde gar kein Leben mehr sein, dann denkt einfach auch keiner mehr an uns, ja? Von daher die entscheidende Frage ist, geht's in der Realität überhaupt weiter? Und wenn ich so weit denken würde, dann würde ich auf jeden Fall zu dem Punkt kommen, dass ich den Glauben brauche und dass das ein tolles Angebot ist, ewiges Leben, noch dazu in einer Welt ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Geschrei. Und dann denke ich mir mal, manchmal denken wir einfach nicht weit genug. Oder wir sagen, na, das ist doch nur eine Jenseitsvertröstung. Aber woher will ich das denn wissen, bevor ich es geprüft habe, ne?
Mich würde noch eine Sache interessieren, vielleicht Frage an alle. Wie nehmt ihr das wahr? Wir beschäftigen uns ja dann in beiden Podcasts relativ viel mit Argumenten und eher so mit der rationalen Seite des Glaubens. Und manchmal stellt man sich ja schon die Frage, manchmal kommt sie auch von außen, wie wichtig sind diese rationalen Argumente? Also wir haben jetzt darüber gesprochen, was uns überzeugt und so diesen Indizienprozess. Und jetzt mache ich eine Erfahrung, ich glaube, viele machen die, dass man manchmal vorläufig oder oberflächlich über Argumente spricht, aber eigentlich ist es eher ein emotionales Thema. So, ne? Also man trifft eine emotionale Entscheidung und dann wird sie im Nachhinein rationalisiert. Was denkt ihr, welchen Wert haben Argumente und was können sie leisten und was vielleicht auch nicht? Hanna.
Immer. Wie immer.
Richtig, ich bin sozial.
Höflich. Das ist einfach höflich nur.
Ja,
du darfst auch weitergeben.
Nein, ich kann gern was dazu sagen, aber dann nagelt mich nicht drauf fest, wenn ihr was ganz anderes dachtet jetzt. Also ich verstehe voll, was du meinst, dass du sagst, das wirkt eher wie so eine emotionale Entscheidung. Und ich glaube, im Endeffekt ist es auch eine Entscheidung, die man mit dem Herzen trifft und zumindest nicht nur mit dem Kopf, zumindest nicht nur mit dem Verstand. Aber ich find's interessant, weil das, als Jesus gefragt wird, was ist das wichtigste Gebot? Da ist seine Antwort: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit all deiner Kraft und deinem ganzen Verstand. Also im Prinzip mit allem, was du hast, aber sowohl das Herz als auch der Verstand. Und daher glaube ich, dass ja das beides wichtig ist. Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, also ich bin christlich aufgewachsen und ich bin immer in dem Glauben aufgewachsen, dass es einen Gott gibt, der mich liebt und so weiter. Aber ich habe das schon als Kind nicht immer so gespürt oder nicht immer so wahrnehmen können oder so. Und seitdem ich mich dann mit diesen Argumenten beschäftigt habe, das heißt nicht, dass ich dann nicht mehr zweifle oder dass ich dann das jetzt immer spüre oder so, aber ich habe eine Gewissheit, dass selbst wenn ich das nicht spüre, dass es diesen Gott gibt und dass er mich liebt und dass er von den Toten auferstanden ist und dass es diese Hoffnung gibt. Auch wenn ich das jetzt gerade nicht so spüre oder jetzt gerade nicht so merke, es gibt da dieses Fundament, das ich habe, auf dem ich stehen kann und was nicht von dem abhängt, wie es mir gerade geht oder so. Und da würde ich sagen, also gerade für meinen persönlichen Glauben ist das schon sehr, sehr wichtig. Aber auch im Gespräch mit anderen merke ich, dass es Leute gibt, denen das sehr, sehr wichtig ist. Es gibt natürlich sehr verschiedene Menschen. Es gibt auch Menschen, für die ist das gar nicht so der Zugang über denen, die über Gott nachdenken würden oder so. Aber es gibt, also ich habe auch schon einige Leute kennengelernt, die dann gefragt haben, ja, aber wieso denn? Also erklär mir das doch mal. Und das ist schon, glaube ich, dann auch da im Gespräch wichtig. Aber ich glaube, für mich persönlich, was ich so eher mitbekomme, ist, dass es eher für den Christen selbst schon sehr, sehr hilfreich ist, wenn man selber diesen Glauben hat, weil man den dann ja auch anders weitergeben kann.
Glaube ich auch. Also dieses von Christen für Christen, da ist so dieses, ja, Gründe für den Glauben eben haben. Gibt so viele, ja, Religionen im Supermarkt, warum gerade der christliche Glaube, und da eben dann drauf zu kommen, Auferstehung und all das, was da einfach, ja, an Möglichkeiten angeboten wird. Und wenn man aber auf Leute schaut, die mit dem christlichen Glauben nichts am Hut hat, ich glaube mittlerweile, also das hat ja, oder eigentlich, das hast du, Colin und Alexander, vorhin auch, glaube ich zumindest, so teils erwähnt. Colin, du hast vorhin vom Sehnsuchtsargument gesprochen und ich glaube, diese Argumente, die in dieser Schublade alle so drinne stecken, so da, ne? Also meinetwegen, das ist so ein wenig, ja, soft, ist nicht böse gemeint jetzt, ne? Aber das sind nicht solche rationalen Argumente, sondern solche softeren Argumente, die so ein wenig mehr so in diese Sehnsuchtsecke reingehen. Sinnsuche, Sehnsucht. Das erlebe ich, dass es irgendwie in der aktuellen Zeit so die Türöffner sind, zumindest. Aber dann, wenn man die Tür durchschritten hat, kommt irgendwann dann diese rationale Frage, ja, und wie ist denn das mit Beweisbarkeit und dem Leid, etc. Also ich glaube, dass die rationalen Argumente sind gefragt, sind wichtig, aber wie ich es beobachte, zumindest in meinem Bekanntenkreis, eher auf Platz 2. Aber Platz 2 ist immer noch sehr, sehr wichtig. Aber der Türöffner, glaube ich, sind solche Sehnsuchtssachen. Ja, das ist meine Beobachtung. Und deine, Alexander?
Ich muss gerade an eines unserer ersten Eheseminare denken, vor vielen Jahren. Und da war eine Aussage, dass Gefühle bewertete Erfahrungen sind. Also was wir fühlen, hat meistens damit, also was weiß ich, ich sehe jemanden mit roten Haaren und da auf einmal empfinde ich Angst. Warum? Weil ich im Kindergarten immer von einem rothaarigen Jungen verprügelt worden bin, beispielsweise, ne? Also von daher, wir machen Erfahrungen und diese Erfahrungen, die bewerten wir und die prägen dann, wie wir fühlen. Und gleichzeitig merken wir aber auch, wir können diese Erfahrungen auch umbewerten. Ja, das macht man dann eben in der Psychotherapie, in der kognitiven oder solche Dinge, dass man eben merkt, man geht mal hinter die Gefühle zurück und überlegt mal, warum denke ich eigentlich so? Warum finde ich Religion langweilig zum Beispiel? Das macht jetzt keiner in der Psychotherapie, aber es würde sich mal lohnen. Warum finde ich Religion langweilig? Obwohl es doch um die spannendste Frage des Universums geht, ja? Angenommen, der Bürgermeister würde zu mir kommen und sagen, sag mal, Alexander, was würdest du in dieser Stadt eigentlich anders machen? Du hast einen Wunsch frei, sag mal. Ich wäre begeistert, ne? Ich würde ihm gleich ein paar Wünsche nennen. Oder dann der Bundeskanzler würde kommen. Oder was weiß ich, der Vorsitzende der Vereinten Nationen. Ja, und jetzt kommt der Schöpfer des Universums und sagt, wer bittet, dem wird gegeben, wer anklopft, dem wird aufgetan, wer sucht, der wird finden. Ich meine, was gibt's Cooleres, als so eine Beziehung zu haben? Ja, und wenn man sich dann erstmal bewusst macht, meine Gefühle kommen daher, dass ich noch nie die Relevanz dieser Frage angemessen bewertet habe oder sie vorschnell abgehakt habe, dann kommt auf einmal nämlich das Denken hinterher und ich muss meine Gefühle neu bewerten durch mein Denken. Und von daher, das geht immer zusammen, glaube ich, weil Gefühle sind nichts anderes als festgefrorenes Denken sozusagen, ja, das einfach sich verselbstständigt hat. Wie beim Fahrradfahren. Am Anfang muss ich beim Fahrradfahren immer nachdenken und mich konzentrieren, damit ich nicht umfall. Und dann, wenn ich 2-3 Mal gut gefahren bin, dann kann ich nebenbei noch Radio hören, mich unterhalten oder sogar freihändig fahren, wie auch immer. Ich muss mich gar nicht mehr konzentrieren. Und genauso mit Gefühlen auch. Aber ich denke, nur weil Gefühle da sind, müssen die nicht stimmen. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir auch zum Denken eben herausfordern.
Ja, kann ich mich gut anschließen bei dem, was ihr sagt. Und ich glaube auch, dass also es ist, finde ich, immer die Frage, welche Erwartungen habe ich an so ein Argument? Und ich glaube, wir machen generell jetzt bei fast jedem Thema selten die Erfahrung, dass man dann so richtig diskutiert und dann sagt der eine, ja stimmt, du hast recht, hast die besseren Argumente, ich ändere meine Meinung. Da gehört schon viel zu, seine Meinung zu ändern und vor allem, wenn es um so ein fundamentales Thema geht. Und ich glaube, den Anspruch darf man dann nicht dran haben, so nach dem Motto, ich präsentiere 2-3 logische Argumente und dann, alles klar, verändere ich meine Weltanschauung. Aber dieses, ich merke auch, das hat einen Riesenwert, für sich selbst irgendwie zu sagen, ja, okay, das ist nicht ganz doof. Das macht schon Sinn. Und auf dieser Basis werde ich andere Erfahrungen machen, als wenn ich die Basis habe, völliger Schwachsinn von vorne bis hinten. So, ne? Also ich würde jetzt auch nicht eine spirituelle Erfahrung irgendwie Hare Krishna zuordnen oder so, wenn das für mich gar keine rationale Basis hat, so, ne? Genau, ja. Gehe ich gut mit.
Mir fällt gerade noch ein Punkt ein. Damals in unserer SMD-Gruppe, wir durften ja echt mal erleben, wie dann einer ja sich bekehrt hat hin zu Jesus. Und dann habe ich ihn gefragt, weil wir hatten uns ganz häufig unterhalten und hatten da über Gründe gesprochen, Argumente ausgetauscht hin und her. Und dann habe ich ihn danach gefragt, und wie fandst du das so, unsere Gespräche? Hat dir das irgendwie geholfen, die Argumente? Und er meinte, nö, 0,0. Ne? Also hat mir die gar nicht geholfen. Es hat mich dann doch getroffen ganz kurz, aber irgendwann ging es auch dann wieder. Aber er meinte, aber ich habe dadurch gemerkt, dass ihr intellektuell am Ball bleiben könnt. So, es hat mich nicht überzeugt, aber es hat mich am Ball bleiben lassen. Und dann dachte ich mir, okay, also wenn es nur das ist, ist es doch super. Weil das war so ein Puzzlestück, dass er gemerkt hat, okay, ne, die Christen können irgendwie mitdenken. Er hat trotzdem am Ende immer gesagt, wie Alexander vorhin auch meinte, sehe ich anders als du. Aber irgendwie hat er gemerkt, das sind Menschen, die leben mit aktiviertem Verstand. Und dann hat er mal irgendwann in seiner Wohnung gesagt, okay, Jesus, ne, irgendwo, ja, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Und ja, wie gesagt, es hat ihren Ball bleiben lassen. Das fand ich wirklich, ja, wenn es nur das ist, ist der beste Grund, um Glauben und Denken zu machen.
Und das finde ich auch noch ganz wichtig, diese Herausforderung. Wenn dieser Gott real existiert, genau, dann muss ich gar nicht über die ganzen rationalen Argumente gehen, sondern ich kann auch einfach bitten, Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir auf eine Art und Weise, dass ich dich erleben kann. Das heißt nicht, dass dann gleich der Blitz vom Himmel kommt, wie bei Tom und Jerry und mal getroffen wird oder die Straßenbahn oder so über einen drüber fährt, sondern ja, bei mir hat es ein paar Wochen, ein paar Monate gedauert und dann sind Ereignisse in meinem Leben damals passiert, wo ich gemerkt habe, jo, da steckt was dahinter. Da steckt jemand dahinter, der mein Gebet gehört hat. Es ist natürlich immer schwierig, wenn man sagt, Gott, ich glaube nur an dich, wenn du mich im Lotto gewinnen lässt oder so, ja, so selbstsüchtige Bitten. Das ist sicherlich nicht dem Gegenstand des Experiments konform, denn Gott ist ja der Schöpfer des Universums und er ist jetzt die Moral fest, ja. Und jetzt Gott als Wunscherfüllungsautomat zu verwenden, das ist nie im Sinne des Erfinders dieses Universums, würde ich mal sagen. Aber wenn ich offen bin und sage, Gott, wenn es dich gibt, ich würde gerne an deinem Plan dieser Welt mitmachen, gebrauch mich. Ich glaube, dann wird was passieren. Man muss nur geduldig sein und warten. Und irgendwie kommt Gott dann auch rein ins eigene Leben. Also ich kenne zumindest etliche Geschichten von verschiedenen Leuten, die es so oder so ähnlich erlebt haben. Ja, mega, hey, wir sind jetzt schon fast eine Stunde am Sprechen und ich habe den Eindruck, begründeter Glaube ist fragwürdig. Das sind wir jetzt auf jeden Fall angelangt. Ja, es ist wirklich würdig, den Glauben zu befragen, weil er eben relevant ist. Und es gibt eben auch Gründe für diesen Glauben. Deswegen ist es cool, dass wir jetzt zusammen uns auf den Weg machen und immer wieder auch mal folgen, gegenseitig posten oder auch Interviews, die ihr führt, die wir führen, Vorträge, wie auch immer. Das wird man dann in Zukunft jetzt sehen, wie es genau läuft. Aber ich freue mich, mit euch da zusammenzuarbeiten. Und ja, vielleicht bringt ja das auch die ein oder andere Vortragsanfrage mal bei euch noch mit dazu. Und die verschiedenen Fans von Glaube ist fragwürdig oder begründet Glauben entdecken noch einen weiteren Podcast, wo es auch noch spannende Folgen gibt. Von daher richtig cool. Ich freue mich auf die Zeit und bin gespannt, wo wir uns hinentwickeln. Wir bleiben da auf der Suche und am gemeinsamen Nachdenken und Fragen.